Am Montag beginnt die Schule. Das ist nicht nur für die Kinder eine Freude und gleichzeitig eine Herausforderung, sondern auch für die Eltern. Einmal mehr müssen Eltern ihre Kinder Menschen anvertrauen, deren Werte und Überzeugungen sie nicht unbedingt teilen. Plötzlich kommen heute ja verschiedene Autoritätspersonen ins Leben unserer Kinder, denen auch wir als Eltern in gewisser Weise uns beugen müssen. Wie sollen wir uns als Christen verhalten? Wie können wir die Kinder unterstützen? Wie lernen wir unsere Kinder mit der Situation zu leben, dass wir im Grunde in einer fremden Welt leben? Wie Jesus einmal im Gebet zu seinem Vater sagte, nun hasst sie die Welt, spricht ihr von den Jüngern, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Durch unsere Beziehung zu Jesus entsteht also eine Spannung in unserem Leben. Und das merken auch unsere Kinder, sie werden ja in christlichen Familien groß. Wir passen irgendwie nicht so richtig in diese Welt und doch müssen wir mit dieser Welt und in dieser Welt zurechtkommen. Es ist eine wichtige Aufgabe in der Erziehung, dass unsere Kinder lernen, in diesem Spannungsfeld zu leben. Und das können eigentlich nur wir ihnen beibringen, die Schule nicht. Eine Möglichkeit wäre natürlich, den Weg in die Isolation zu wählen. So machen es zum Beispiel die Amischen. Sie leben in einer geschlossenen Gesellschaft und pflegen so wenig Kontakte wie nötig zur Außenwelt. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn man eigene Schulen und eigene Ausbildungsstätten pflegen kann. Und da ihr unsere FEG besucht, nehme ich an, dass ihr nicht zu den Christen gehört, die denken, dass man sein Leben in der Isolation von der Welt verbringen sollte. Aber wie sollen wir in dieser Welt leben? Wie können wir unseren Kindern helfen, in dieser Welt zurechtzukommen und Jesus treu zu bleiben? Und hier möchte ich anlässlich des Schulanfangs einige Gedanken weitergeben, die nicht nur für die Eltern hilfreich sein können, sondern, so hoffe ich, für alle von Bedeutung sind, die Jesus nachfolgen. Jesus sagte seinen Jüngern, dass er sie in ein gefährliches Umfeld schicken wird. Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist keine sehr angenehme Vorstellung, als Schaf mitten in einer Horde Wölfen zu leben. Jetzt sollen wir unsere kleinen, lieben Kinder unter diese reißenden Wölfe schicken. Wie wird es unseren Kindern gehen, wenn sie dem Einfluss von Menschen ausgesetzt sind, die unsere Werte nicht teilen? Werden sie sich über kurz oder lang gegen das Evangelium auflehnen? Jesus sagt weiter, seid darum klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Wir sollen uns also in kluger Weise und mit dieser Situation umgehen und dabei aufrichtig bleiben. Tröstlich ist doch, dass Jesus nicht davon ausgeht, dass die Schafe, die er unter die Wölfe schickt, gefressen werden, sondern ist offenbar der Ansicht, dass man unter diesen Wölfen eigentlich gut leben kann, dass man überleben kann, wenn wir uns klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben verhalten. Und wie kann das konkret aussehen? Ich möchte drei Hinweise geben. Wir lieben Menschen. Das ist etwas ganz Grundlegendes. Menschen, die andere Werte vertreten und danach leben, sind nicht unsere Feinde. Und schon gar nicht sind sie unsere Feinde, solange sie uns nicht angreifen. Die Bibel gibt uns genügend Gründe, dass wir uns gegenüber allen Menschen freundlich verhalten sollen. Jesus spricht sogar von der Feindes- und von der Nächstenliebe. Und Paulus sagt, wenn es möglich ist, soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es ist wichtig, dass die Menschen merken, dass wir sie schätzen und freundlich mit ihnen sind, auch wenn sie völlig anders denken und anders glauben. Wenn ein Kind seinen Lehrer oder seine Lehrerin gern hat, was wir ja hoffen, das ist die beste Voraussetzung für ein gutes Klima zum Lernen, dann sollten wir das unterstützen, ohne Wenn und Aber. Die Kinder werden sich schon selber Gedanken machen, wie die Ewigkeit des Lehrers aussehen wird. Es muss lernen, in diesem Spannungsfeld zu leben, dass ein Mensch sehr nett sein kann und Jesus ablehnt und deshalb nicht erlöst wird. Das ist eine harte Wirklichkeit, mit der muss jeder von uns zurechtkommen. Es gibt viele sehr, sehr liebe Menschen. Doch die Kinder müssen bei uns lernen, dass wir Menschen gegenüber freundlich und mit echter Wertschätzung begegnen. Gott selber ist ein Freund der Menschen. Paulus schrieb dem Titus: Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Gott drückt seine Liebe den Menschen gegenüber aus. Sie ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Jesus Christus ist das Beispiel der Liebe Gottes zu uns Menschen. Und wann ist Jesus Christus gekommen? Und wann hat Gott diese Liebe den Menschen entgegengebracht? Dann, als er noch verloren war. Als der Mensch noch nicht erlöst war, als die Möglichkeit der Erlösung noch gar nicht gegeben war. Deshalb hat er seinen Sohn geschickt. Gott liebt Menschen. Und wenn wir Jesus lieben, dann sind wir Vertreter, die Brückenkopf Gottes. Und wir lieben Menschen, unabhängig von dem, was sie glauben und denken. Und das merken die Kinder bei uns. Das Zweite, wir richten nicht. Natürlich werden die Kinder viel lernen und sehen und sie werden Dinge lernen, mit denen wir nicht einverstanden sind. Sie werden Lehrer haben, die so leben, wie wir das eigentlich nicht befürworten. Selbstverständlich können und sollen wir den Kindern sagen, dass wir das anders sehen und vor allem, warum wir das anders sehen. Ich würde aber empfehlen, dass wir uns im Urteil zurückhalten, vor allem dann, wenn die Kinder nicht fragen. Wenn ein Lehrer unverheiratet mit einer Frau zusammenlebt, dann müssen wir unsere Kinder in der ersten Klasse nicht darauf aufmerksam machen. Wenn sie das realisieren und sie uns fragen, dann können wir darüber sprechen. Das Kind hat ihre eigene Welt und es ist wichtig, dass wir die Welt des Kindes verstehen und es in seiner Welt weiterführen, dort, wo es ist. Kinder erleben die Welt anders und wir sollen lernen, von ihrer Welt auszugehen, dann helfen wir ihnen. Und wir sollen sie nicht mit Problemen belasten, die sie gar nicht haben, mit Fragen, die sie gar nicht beschäftigen. Sondern wir sollen warten, bis die Fragen kommen. Die kommen schon. Und dann können wir sie beantworten. Paulus gibt den Christen in Korinth eine hilfreiche Richtlinie. Das finde ich für uns einfach ein außerordentlich wichtiger Abschnitt. Gerade in der Frage, wie wir in der Welt stehen als Christen. In meinem früheren Brief, schreibt er, habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Die so leben, wie es sich für Christen nicht gehört. Nun, jetzt haben das die Korinther falsch verstanden. Paulus schreibt nämlich weiter, dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbeten, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Nein, Paulus meinte, sie sollen keinen Umgang haben mit Christen, die behaupten, sie seien Christen und unmoralisches Leben führen. Von denen sollen sie sich distanzieren. Aber wenn sie sich von allen Menschen, die so leben, distanzieren würden, dann müssen sie die Welt verlassen, können wir gar nicht mehr leben. Dann können wir unsere Kinder auch nicht mehr in die Schule schicken. Das Leben ist halt so. Und besonders wichtig finde ich, dass wir uns für die Fragen der Kinder Zeit nehmen. Es ist wichtig, dass wir ihre Fragen offen und ehrlich und verständlich beantworten. Wir sollten ihnen nicht nur Regeln bekannt geben, das macht man so und so macht man es nicht, sondern wir sollten ihnen helfen zu verstehen. Und verschieben wir das nicht auf den Tag, an dem sie erwachsen sein werden und größer. Und wir dann denken, dann verstehen sie die Fragen besser. Und dann werde ich sie dann richtig beantworten, wenn sie größer sind. Wenn wir ihre Fragen nicht beantworten, wenn sie klein sind, werden sie uns auch nicht mehr fragen, wenn sie groß sind. Wir müssen die Fragen beantworten, wenn sie kommen, und wir müssen uns Zeit nehmen und wir müssen sie richtig beantworten, dass die Kinder das verstehen. Beantworten wir ihre Fragen nicht, hören wir nicht hin, fragen sie uns auch nicht, wenn sie älter sind. Es gibt immer Ausnahmen. Wir lernen von Menschen. Wir und natürlich auch unsere Kinder können von Menschen viel lernen, die Jesus nicht nachfolgen. Nicht nur rechnen und schreiben, sondern auch im Verhalten. Denn auch Menschen, die nicht Christen sind, können hohe und ehrenwerte Ziele verfolgen, können sehr gut unterrichten. Unsere Kinder hatten zum Teil hervorragende Lehrer. Didaktisch super. Auf die einzelnen Kinder eingegangen. Wir waren wirklich glücklich mit diesen Lehrern. Lernen wir selber und lernen wir es unsere Kinder, dass sie unterscheiden können zwischen dem, was gut ist und dem, was nicht zu befolgen ist. Und dass sie lernen, dass man von jedem Menschen etwas lernen kann. Und nicht nur von denen, die gläubig sind. Und Paulus sagt einmal, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein, unanstößig sind. Und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das sollen wir lernen, unabhängig davon, mit der Frage, ist er jetzt Christ oder ist er nicht Christ? Wir können von Nichtchristen auch sehr viel lernen. Und sie können für uns eine Ermutigung sein. Wir können die Welt also nicht ändern. Wir können uns der Welt auch nicht entziehen. Es ist nicht möglich. Vielleicht, wenn ich pensioniert bin, ist mir das möglicher, weil dann habe ich meine Rente, aber ich kann mich auch nicht der ganzen Welt wirklich ganz entziehen, weil auch die Rente, die kommt ja von irgendwo her und die kommt von irgendwelchen Geldanlagen. Also ich kann mich nie wirklich der Welt entziehen. Also ich lebe... Ich kann alles selbst züchten oder so. Ich weiß auch nicht, wer das kann. Unsere Kinder müssen mit dieser Welt zurechtkommen und nicht mit der Welt, in der wir groß geworden sind. Es ist wenig hilfreich, wenn wir von den Kindern erwarten, dass sie so leben, wie wir früher gelebt haben. Denn früher gab es noch keinen Fernseher mit x Kanälen. Ich meine, so alt bin ich auch noch nicht. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir vor dem Radio saßen und Hörspiele hörten, weil es keinen Fernseher gab. Und dann weiß ich noch, als wir einen der ersten Fernseher hatten, schwarz-weiß, Schweizer Fernseher, hat ausgesendet, nicht 24 Stunden am Tag, sondern, weiß ich, ein, zwei Stunden, das war ein Riesenereignis. Heute haben wir XXX Sender. Wir haben Handys. Das war vorher undenkbar. Jeder hat sein Handy, jedes Kind hat heute sein Handy. Ich weiß noch, als ich das erste Natel hatte, als ich als Taxichauffeur arbeitete, da hatten wir noch dieses Natel, sagte man da, das war eine Riesenkiste im Kofferraum. Dann haben wir den Hörer abgenommen und man durfte 3 Minuten sprechen, dann hat es abgestellt. Dann war wieder fertig. Also das hat unglaublich viel Geld gekostet, ich weiß nicht, 10.000, 20.000 Franken so ein Telefon. Wir hatten kein Internet. Unsere Kinder müssen mit dieser Welt leben. Wir müssen uns mit der existierenden Welt beschäftigen und nicht mit der Welt, der wir vielleicht nachtrauern. Wir hören immer, ja, früher war alles besser. Nein, früher war nicht alles besser. Ja, alle haben ein Handy. Und dann jammert man, ja, diese Handys, oder? Und dann sage ich, ja, ich finde das toll, dann können mich meine Kinder erreichen, wenn ich irgendwo bin. Und sage, ah, ja, stimmt eigentlich, finde ich auch toll. Also, Es hat alles Vor- und Nachteile. Und unsere Kinder leben nun und werden in dieser Welt groß. Und für uns Eltern wird es je länger, desto schwieriger, alles unter Kontrolle zu behalten. Weil wir diese ganzen Kanäle nicht mehr beobachten können. Früher konnte man das Radio abstellen und dann war es still. Da konnte man nicht zum Internet rennen und dort weiter Radio hören oder weiß ich was. Wir können das nicht kontrollieren, aber was können wir tun? Wir können sehr viel tun. Nicht, dass wir die Kontrolle über unsere Kinder verstärken. Das wird kaum gelingen. Wir können unseren Kindern aber Vorbilder sein. Wir können den Glauben zu Hause leben. Dieser Einfluss ist sehr, sehr stark. Doch zeigt eine Umfrage in Amerika, dass in christlichen Elternhäusern der Glaube von den Kindern nicht immer wahrgenommen wird oder verschieden stark. 48% der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihre Mutter als sehr christlich. Das ist in Amerika. 23% der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihren Vater als sehr christlich. 23%. 27% der Jugendlichen der Gemeinde haben entweder Familienandacht, Gebet oder Bibellese zu Hause erlebt. 29% der Jugendlichen der Gemeinde haben in einem Familiendienstprojekt mitgemacht. Und vielleicht denken auch Christen, dass man Glaube an die Gemeinde delegieren kann. Das ist jedoch ein Irrtum. Denn der Einfluss im Elternhaus ist größer als der Einfluss der Gemeinde. Das zeigt diese Untersuchung. Die Mutter hat bei Jungen 81%, ich weiß nicht, wie sie das untersucht haben, 81%, der Einfluss macht 81% aus, bei den Mädchen 74%. Beim Vater sind es 61%, bei den Jungen 50%, bei den Mädchen. Pastor 57% bei den Jungen, 44% bei den Mädchen, Großeltern 30%, Mädchen 29%, Sonntagsschule 26%, Jugendgruppe 24% und 25%, Gemeindefreizeit 20%, 28% bei Mädchen, Sommercamps 11%, 17%. Ich nehme an, das ist auch eine amerikanische Untersuchung, die quasi von christlichen Familien ausgeht. Natürlich ist es optimal, wenn Elternhaus und Gemeinde sich sehr gut ergänzen. Also ich finde die Ergänzung von Gemeinde und Zuhause etwas unglaublich Wichtiges für das christliche Leben, für die Entwicklung der Kinder. Für die Eltern stellt sich die Frage, wie wir unsere Kinder in geistlicher Hinsicht positiv beeinflussen können. Tun wir das, indem wir darauf achten, dass sie jeden Tag in der Bibel lesen? Indem wir ihnen erklären, wie christliches Leben funktioniert. Das kann auch sehr wichtig sein. Ich bin aber überzeugt, dass der stärkste Einfluss, den wir auf unsere Kinder ausüben können, unser eigenes Vorbild ist. Die Kinder müssen an unserem Leben ablesen können, wie wichtig und ernst es uns mit Jesus ist. Ob wir Jesus vertrauen und ob er in unserem Leben Platz hat. Oder ob der Glaube sich vorwiegend am Sonntag in der Kirche abspielt. Aber wie können wir unseren Glauben Ausdruck geben, dass unsere Kinder positiv beeinflusst werden? Ich möchte einfach einige Anregungen geben. Was ich heute sage, ist nicht vollständig und ist auch nicht absolut. Es sind einfach Gedankenanstöße, die ich heute weitergeben möchte. Persönlich finde ich das Gebet ein ganz wichtiger Aspekt. Natürlich selbstverständlich das Gebet für unsere Kinder, da gehe ich davon aus, dass Eltern regelmäßig für ihre Kinder beten. Doch will ich hier einen anderen Aspekt des Gebets ansprechen. Es geht nicht darum, dass die Kinder beten, sondern es geht darum, dass die Kinder sehen, dass sich die Eltern im Gebet an Jesus wenden. Dass die Eltern das erleben, dass sich ihre Eltern vor Gott beugen, sei es vor dem Essen. Da möchte ich auch einfach, ich habe das in einigen Familien so gesehen, wenn Besuch da ist, dann lässt man die Kinder beten, oft. Das muss nicht schlecht sein. Es ist einfach herzig, wenn die Kinder beten. Und wenn das kann alles okay sein, aber wenn ich die Kinder beten lasse, weil ich selber Angst habe zu beten, dann ist es nicht in Ordnung. Dann muss ich als Vater oder Mutter sagen, wir beten, auch wenn der Besuch da ist. Und wir dürfen diese Angst, die wir haben, nicht auf die Kinder abwälzen, weil das so herzig ist, wenn die beten und dann, wenn Kinder beten, sondern wir müssen als Eltern vor die Kinder stehen. Und wenn es uns Überwindung kostet, zu beten, wenn ein Besuch hier ist, dann haben wir uns zu überwinden und das nicht an die Kinder abzuschieben. Oder man betet vor einer längeren Autofahrt. Es ist auch gut, wenn die Kinder sehen, dass die Eltern miteinander beten. Und es ist auch gut, wenn Kinder einmal ihren Vater auf den Knien sehen. Transparentes Gebetsleben, dass die Kinder sehen, meine Eltern haben eine Beziehung zu Gott. Engagiertes Gemeindeleben. Kinder merken auch, ob die Gemeinde für die Eltern ein Kegelclub ist, wo man hingeht, wenn man gerade Zeit hat, oder ob die Gemeinde der Ort ist, wo sich die Kinder Gottes treffen, wo man Gemeinschaft pflegt und wo die Familie gewissermaßen erweitert wird. Es ist wichtig, dass die Kinder erleben, wie sich die Eltern in der Gemeinde engagieren, und so werden sie fast automatisch mit in den Dienst hineingenommen. Es gibt manchmal richtige Familienprojekte. Und das kann man nicht nur in unserer Gemeinde beobachten. Mir ist das auch im Sommer aufgefallen, als ich bei einem Adonia-Konzert war. Da war die Melanie Baylor hat dirigiert. Die Mutter hat gekocht in diesem Camp. Und ihr Mann hat die Hauptleitung gemacht. Das sind richtige Familienprojekte, wo Familien miteinander arbeiten und im Reich Gottes tätig sind. Und das sieht man überall wieder und das ist eine ermutigende Sache. Gelebte Barmherzigkeit und Liebe. Die Kinder müssen erfahren, dass sie von ihren Eltern geliebt sind, weil sie ihre Kinder sind. Weil sie ihre Kinder sind. Sie müssen wissen, dass sie von ihren Eltern geliebt werden und diese Liebe nichts mit ihrem Glauben zu tun hat. Nicht, wenn du dann wirklich das glaubst und regelmäßig in die Bibel liest, dann gebe ich dir meine volle Zuneigung. Wenn du das nicht tust, dann entziehe ich mir dir. Die Kinder brauchen volle Zuneigung. Die volle Liebe der Eltern. Ganz unabhängig von ihrer geistlichen Entwicklung. Kinder müssen geliebt werden. Und das merken sie. Und das muss einfach unabhängig sein. Mir ist einfach eine Episode in den Sinn gekommen. Ich darf es schon erzählen. Mischa, als ich ganz klein war, vermutlich, das ist nicht mehr so. Aber das habe ich nicht mehr vergessen. Er war wirklich ganz klein und dann war ich im Büro und er ist dann da vor mir gesessen und dann habe ich ihm gesagt, ich habe dich schon gern. Und dann sagt er, ich weiß schon, dass du mich gern hast. Ja, das ist mir dann geblieben. Ich hoffe, es ist immer noch so. Und als letztes erkennbare Werte. Kinder realisieren, was in unserem Leben wirklich von Bedeutung ist. Wenn die Frau mit dem Auto des Mannes einen Kratzer macht und der Mann 2 Monate nicht mehr mit ihr spricht, dann merken die Kinder, dass das Auto etwas unglaublich Wichtiges ist im Leben des Vaters. Wichtiger vielleicht als Jesus. Es muss sichtbar werden, welche Werte bei uns wirklich zählen. Auf was wir wirklich bauen. Was unser Herz wirklich bewegt. Und das spüren unsere Kinder. Es ist nicht einfach in dieser Welt als Christ zu leben. Aber das war noch nie einfach. Also bedauern wir uns nicht. Wir können immerhin in unserer Kultur noch am Leben bleiben. Es gibt Menschen, die sterben, weil sie an Jesus glauben. Wir können unser Leben immerhin gestalten. Wichtig ist, dass ich weiß, was ich will. Josua erzählte den Israeliten, was Gott alles für das Volk getan hatte, und für sich zog er seine Schlussfolgerung. Er sagt dem Volk Israel, wenn ihr dazu nicht bereit seid, also wenn ihr nicht bereit seid, euer Leben auf den lebendigen Gott auszurichten, dann entscheidet euch heute, wem sonst ihr dienen wollt, den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Er hat sich entschlossen. Er hat gesagt, ihr müsst selber entscheiden. Was wollt ihr? Welche Werte, was wollt ihr glauben? Was wollt ihr zu Hause leben? Wollt ihr dem Herrn dienen oder wollt ihr Götzen dienen? Zu was bist du entschlossen? Die zentrale Frage ist nicht, was wir alles für die Kinder tun können, um sie zu bewahren. Das ist eine wichtige Frage, aber die viel wichtigere Frage ist die, ob wir unser Leben wirklich auf Gott ausrichten möchten oder ob wir einfach möchten, so leben, wie wir wollen und erwarten, dass unsere Kinder ihr Leben auf Jesus ausrichten. Das funktioniert nicht. Manchmal schon. Ich sage nicht, dass das nicht möglich ist. Aber unsere erste Frage, die an mich persönlich geht, ist die, wenn es um Erziehung geht, bin ich bereit, mein Leben auf Jesus auszurichten? Josua hatte sich entschlossen. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Wem möchtest du dienen? Wer soll in deinem Haus an erster Stelle stehen? Das ist die entscheidende Frage. Auch für die Erziehung. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für die Kinder, die du uns anvertraut hast. Ich möchte dir danken für die Schulen, die uns zur Verfügung stehen. Dass unsere Kinder Schulen besuchen können, Ausbildungen machen, Berufe lernen. Und ich danke dir, dass wir wissen, dass du uns durch das Ganze hindurch leitest. Dass du uns hilfst und dass du auch bewahrst. Und hilf uns auch in unseren Familien, dass wir unser Leben auf dich ausrichten. Dass wir den Menschen, die dich nicht kennen, freundlich und liebevoll begegnen. Dass wir auch das schätzen können, was sie wirklich gut machen. Und auch von ihnen lernen. Und hilf uns, dass wir auch zu Hause unseren Glauben so leben können, dass auch unsere Kinder sehen, dass wir dich lieben und dir dienen wollen. Und hilf ihnen, auch in diesem Spannungsfeld zu leben, dass die Erlösung bei dir liegt. Und dass Menschen, die dich nicht kennen, dass sie diese Erlösung nicht haben. Und schenke, dass unsere Familien, auch unsere Alleinstehenden, Lichter sind in dieser Welt, wo Menschen Orientierung finden und dir begegnen dürfen. Wir danken einfach, dass wir dich kennen und dass du mit uns unterwegs bist. Amen.